mein Benz und ich. Vom Daily Driver zum Profi. Du fühlst dich jung und du hast Stil. Du suchst nach etwas Echtem aus Blech und Chrom. So etwas fährt man nicht, so etwas lebt man. Tag für Tag. Und wir zusammen sind mehr als nur Fans.
Glaub, du bist dran.
Wunderschönen guten Tag. Ich bin zurück aus Dänemark. Wieder wach, weil ich wirklich früh heute Morgen angekommen bin. Und bereit für eine neue Folge von
Ein Benz und ich mit Marcel von mbbaurein.de und
Jörn von Nordost Germany. Howdy.
Moin. Das moin, hat doch moin. Jetzt mal wunderbar geklappt. Wir ergänzen uns doch.
Ja, in der Tat. Also da wir es ja letztes Mal so vergeigt haben, sind wir jetzt ganz weit vorne.
Aber gewöhnt euch nicht dran, auf keinen Fall.
Nee, das kann, das ist, findet's einfach gut und seid zufrieden mit dem, was ihr hier gekriegt habt jetzt. Das ist auf jeden Fall nicht der Maßstab jetzt hier. Ja, gestern bin ich ja eine ganze Weile mit dem, wir waren in Dänemark mit dem 123er, mit dem Ecto 1 und ja, das war dann schon eine Fahrt irgendwie, wir sind, glaube ich, hin, knapp, was war das, irgendwie 7,5 Stunden gefahren, zurück, dann das Ganze bisschen verkürzt. Allerdings ist ja nun Diesel der Wagen, das ist ja mal so. Und als wir zurückgefahren sind, haben wir dann irgendwann das Problem gehabt, dass der Wagen, ich sag mal, so ein bisschen stotterte. Also ich meine, er lief einwandfrei, aber man hat gemerkt, so wie er zog, dass er dann ja immer mal so ein bisschen so, ich sag mal, Leistungsverlust stottern hatte sozusagen. Und das wurde dann so, nachdem wir dann, ich sag mal, keine Ahnung, also eine Weile auf der Autobahn dann gefahren sind, wurde das auch immer mehr. Ja, und dann haben wir tatsächlich richtig einfach Leistungsverlust gehabt, dahingehend, dass wir dann zum Teil mit zwischen 60 und 70 da auf der Autobahn gefahren sind. Dann sind wir die nächste Raststätte raus und hatten dann auch getankt. Das war eine ganze Weile, also es ging bestimmt eine Stunde, anderthalb Stunden so. Aber wie gesagt, es war anfangs noch nicht so schlimm, es wurde dann langsam schlimmer und auch der Leistungsverlust war noch nicht so schlimm, der wurde schlimmer. Dann haben wir getankt, das war dann dran, also es war jetzt noch nicht irgendwie Reserve oder so. Naja, und dann als wir sagten, wir fahren jetzt nochmal ein Stück Landstraße da bei der Tankstelle, das war so, war abgefahren für zu so einem Autohof. Als wir dann die Landstraße gefahren sind, zog er ganz normal wieder bis 100 hoch, kein Problem. Also das weiß ich auch nicht, was das für ein Phänomen war. Dann haben wir uns entschieden, dann auf die Autobahn wieder zu fahren und sind ganz normal die restlichen, weiß nicht, 2,5, 3 Stunden oder was, sind wir dann nach Hause gefahren und einwandfrei. Also der zog ganz normal bis zu meiner Haustür wieder, so wie man es kennt und wie es auf der Hinfahrt auch durchgängig gewesen ist. Mag vielleicht an geringen Spritstand, obwohl ich meine, anderthalb Stunden sind wir gefahren. So wenig Sprit kann jetzt ja nicht drin gewesen sein. Ne? Ganz komisches Phänomen.
Wir haben uns ja zu Eingang schon mal kurz unter uns drüber unterhalten. Ich kann mich halt nur daran erinnern, dass mein Vater früher schon mal irgendwie Probleme bei seinem alten Ford, also vor, keine Ahnung, vor 30 Jahren hatte, weil irgendwie so Dreck und ja, Rostpartikel halt im Tank waren und desto leerer der war, desto eher hat er das so angesaugt und hatte dann halt, also mir wurde das so erklärt, dass das halt quasi an den Filter angesaugt wird und so mehr an dem Filter halt hängt, desto weniger Sprit oder Diesel kann er sich halt reinziehen. Und ob das halt vielleicht bei euch dann auch so ein Phänomen war, wenn es jetzt nach dem, ihr hattet dann nochmal getankt, hatte ich dich doch richtig verstanden, ne?
Genau, wir haben dann
und
einmal getankt.
Und dann Landstraße. Könnt ja die Theorie irgendwie untermauern, ne?
Ja, genau. Also das klang jetzt für mich dann auch erstmal so, ich hatte jetzt erst gedacht, erstmal dann so plausibel. Und dass es irgendwie sowas ist, dass er halt nicht so richtig Sprit gekriegt hat. Und das kann natürlich beim, ich sag mal in Anführungsstrichen, geringen Spritstand, kann das, oder Diesel, kann das natürlich durchaus sein, dass dann wirklich die Ablagerung irgendwie direkt vorm Filter oder vorm Benzin Auslass sozusagen gelegen haben und durchs Tanken haben wir es dann quasi wieder weggespült da unten und da, wo der Auslass ist und letztendlich dann, ja, ist dann der Tank wieder voll gewesen. Das heißt, dann schwamm es wieder überall drin rum. Da muss man gucken, ob man da den mal mit der Kamera reingehen kann oder was, einfach mal sieht, ob da Partikel drin rumschwimmen oder was, weil das scheint dann ja auch nicht ganz wenig zu sein. Ich hatte so den Eindruck, das kannte ich irgendwann mal vom Benziner war es allerdings natürlich, dass wenn dann eine Zündkerze irgendwie nicht so richtig mitspielt, sag ich mal, die dann ab und zu mal was macht und ab und zu nicht, oder er nur auf drei Töpfen läuft und so, das war irgendwie so, sag ich mal, so ein etwa dieses Phänomen, aber das ist natürlich beim Diesel nicht der Fall. Also nicht keine Zündkerze. Aber ob das da vielleicht auch sowas sein mag mit den Injektoren oder was, keine Ahnung. Aber ich sag mal, diese Sprittheorie, die würde mir jetzt. Das wäre das, was ich jetzt erstmal versuchen würde, irgendwie zu ermitteln, ob man da in den Tank reingucken kann und entsprechend sehen kann, ob da vielleicht ganz viel Mist drin rumschwimmt. Das kann natürlich sein.
Ja, was du natürlich auch mal gucken kannst, was natürlich auch nicht groß Geld kostet, irgendwie einfach mal den Dieselfilter wechseln. Vielleicht hast du da auch dann, also ich meine, das macht jetzt nicht viel Sinn mit, der stottert, wenn wenig Sprit, Benzin. Nein, wenig, eben, Kraftstoff. Diesel. Wenn denn es einfach Kraftstoff, Mensch, da drin so ist, wenig Diesel drin ist.
Ja.
Das, also wenn der verstopft ist, ist er immer verstopft eigentlich, ne? Aber wenn dann irgendwelche Schwebeteilchen, weiß
ich
nicht.
Ich könnte mir vorstellen, dass das.
Die Tanktheorie ist schon nicht schlecht, glaube ich.
Wollte ich sagen, dass im Tank schon ist und da, wo der Auslass ist, der Filter kommt ja erst später, da wird sicherlich dann auch was drin sein, das ist nicht die Frage, aber dass natürlich die Masse dann wahrscheinlich da, wo der Schlauch angeschlossen ist am Tank, dass sich da dann einfach wirklich eine Masse vorgelegt hat möglicherweise und dass dann eben ein schlechtes Durchkommen für den Diesel war, für den Treibstoff. Das wäre jetzt eigentlich eine Theorie, die ich glaube, die man ja auch durchaus. Naja, man muss eine Kamera haben, mit der man da auch in diese reingucken kann, ne? Aber gut, wie auch immer, ist schon irgendwie möglich, denke ich. Würde ich jetzt mal behaupten, vermuten. Und gut, wenn er jetzt erstmal läuft, dann läuft er erstmal, muss man dann vielleicht nochmal gucken, wenn der Tankstand etwas geringer ist, dass man dann mit einer Teleskopkamera da mal versucht reinzugucken. Erstes Zeichen würde sicherlich sein im Filter, dass man da gucken kann. Wenn da schon Klöderkram drin ist, der kleinere Klöderkram, dann wird wahrscheinlich auch noch mehr im Tank sein.
Also tatsächlich muss ich euch da mal wieder mit meinem Beruf langweilen, aber es ist tatsächlich auch völlig normal, wenn du jetzt eine Ölheizung hast und du hast nicht rechtzeitig neues Öl reingefüllt und der ist so weit abgesackt und dann saugen die in der Regel auch, wenn du keine Schwimmentnahme hast, sondern so eine schöne Lanze drin hast, dann saugen die ja auch den kompletten Dreck an, der sich da so abgesetzt hat und den ganzen Schmock und Schmodder. Und dann geht halt so ein Ölbrenner halt auch auf Störungen oder wubbert so. Also quasi das, was du beim Auto als Stottern hast, hast du auch beim Ölbrenner dann als so eine sehr schlechte Verbrennung. Dann mal so wupp, 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 wupp. Und das ist ja nichts anderes. Also deshalb würde ich das da schon bei euch am Auto in die Richtung suchen. Klar, den Filter zu wechseln kann nicht schaden. Auf der anderen Seite, wenn nach dem Tanken das Ganze halt okay ist, dann wird der Dreck ja vor dem Filter zu suchen sein und nicht im Filter. Sonst hättet ihr das Problem jetzt ja immer noch.
Genau, sonst wäre es eben immer noch. Und ich gehe stark davon aus, dass es so eine Problematik tatsächlich war, dass er eben nicht so richtig Sprit gekriegt hat, dass sich da irgendeine Klöderklamotte davor gesetzt hat, vor den Auslass, dass da eben einfach schlicht auch nur noch ganz wenig zum Filter kam. Aber ich sage mal, ein erster Indikator könnte der Filter natürlich sein, wenn man den einmal tauscht und dann guckt, ob da schon irgendwie Klöderkram drin ist.
Ja, vor allen Dingen wäre dann auch interessant, man soll den ja tatsächlich, ich habe gerade eben mal nachgeguckt, die Allgemeinheit sagt, so zwischen 60.000 und 90.000 sollte man diesen Filter wechseln.
Auch das
ist halt die Frage, ist das überhaupt mal passiert?
Genau.
Wie viele Kilometer hat der überhaupt schon runter? Ne? Es kann wahrscheinlich nicht schaden, das mal zu machen.
Dann. Also auch da gehe ich davon aus, dass das tatsächlich nicht oft passiert ist. Also in unserem Zusammen- oder Beisein zumindest mal gar nicht. Aber wir sind jetzt auch natürlich auch nicht so viel gefahren. Aber das hätte schon eins der ersteren Teile sein dürfen, die man mal tauscht, ja. Also das werden wir dann auch jetzt in Angriff nehmen.
Ich habe letztens Fotos zugeschickt bekommen. Tatsächlich, da hat sich jemand einen 124er gekauft. Auch ein 3 Liter 24V, so wie mein Coupé. Und der hat halt mal angefangen, hier ein bisschen Flüssigkeiten zu wechseln. Hier und da und Zündkerzen und tralala. Und dann ist ein schönes Foto entstanden vom Luftfilter. Also Motorluftfilter, da war noch schön der Stempel drauf, 1992, also der Wagen hat noch nie einen neuen Motorluftfilter bekommen. Da ist noch der originale von Wergab drin gewesen. Ist auch interessant, tatsächlich.
Also das habe ich, müssen wir in dem Zuge vielleicht auch mal kontrollieren, weil wenn ich dran denke, ich versuche das, dann werde ich mir das mal fototechnisch festhalten, was da jetzt für ein Filter drin war. Ob es tatsächlich ein neuer war oder ob, also neuerer gewesen ist oder ob man da tatsächlich auch wirklich schon noch den alten irgendwie von, ich meine, das ist schon fast illusorisch, aber das wäre dann von 1981 der Filter. Ich vermute mal schon, dass da inzwischen was Neues drin war. Aber trotzdem also die Frage, von wann?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, bei meinem Coupé habe ich persönlich den noch nie gewechselt, weil ich einfach nicht viel gefahren bin. Bei meinem ersten 124er, da weiß ich, da kam ein neuer rein in der Zeit, wo ich den Wagen hatte, das weiß ich. Beim Coupé weiß ich jetzt allerdings auch nicht. Also ich glaube nicht, dass da noch so ein alter drin ist, aber in der Zeit, wo der Wagen bei mir ist, hat er von mir keinen neuen bekommen. Das weiß ich.
Gut, das kannst du schon mal klar sagen, das sind ja auch ein paar Jahre. Aber gut, wenn er nicht gefahren wird, ist es ja auch nicht so dramatisch. Oder wenig gefahren wird, dann ist das ja alles nicht so wild. Ich denke mal, dass der Krankenwagen dann schon ein paar mehr Kilometer mit schlechtem Filter schon gefahren wurde.
Was hat der überhaupt gelaufen? So circa, oder weißt du es genau?
Ah, da haben wir gerade drüber gesprochen. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich kann es wirklich jetzt nicht sagen. Nee, habe ich nicht mehr. Ich habe es gerade irgendwie, was war denn das? Nee, kann ich echt nicht mehr sagen, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Also der steht jetzt noch vor meiner Tür. Ich werde ihn heute wieder zu seiner Parkstation bringen und dann mein Auto holen. Aber wie viel der jetzt drauf hat, kann ich jetzt aus dem Kopf nicht sagen. Das muss ich auch nachgucken.
Aber über 200.000 doch sicher.
Ja, oder? Ja, natürlich, das auf jeden Fall. Ich bin der Meinung, dass der schon so
mindestens, echt, wenn nicht noch mehr.
Ich bin echt raus, weiß ich nicht. Also würde ich jetzt irgendwie so aus dem Kopf sagen, dass der auf jeden Fall irgendwas bei 300 hat oder so, aber auch das wäre ja nicht viel für so einen Krankenwagen. Aber ich bin der Meinung, dass der das, dass der die Strecke irgendwie drauf hat, 325 so. Aber wie gesagt, das ist jetzt echt, kann auch sein, dass ich das verwechsel mit irgendwas anderem, wo ich mal auf den Kilometerstand geguckt habe, weiß ich jetzt auch nicht. Das gucke ich nach.
Also ich überlege jetzt gerade tatsächlich, wie viele 1000 Kilometer hier in meiner Halle stehen. Also wir haben einmal den 430 mit 200, also paar 70, ne? Also ich runde jetzt mal ab, 270.000. Dann das 124 Coupé hat 240.000 runter und der Schlachter hat irgendwie so 220.000 runter. Da sind wir ja auch schon über 700.000 Kilometer, die in der Garage stehen.
Oder 630. Ich habe es einfach mal zusammengerechnet.
270 plus 240 plus 220.
Ja, habe ich falsch gerechnet.
Richtig.
Klare
Sache.
Das ist
doch eigentlich mein Thema.
Ich wollte dich nur testen.
Ja, mich hätte es auch nicht gewundert, wenn ich mich mal wieder vertan hätte. Aber gut, wir sind auf jeden Fall über 700.000 Kilometern hier, plus die 3 Kilometer, die ich in meinem Leben zu Fuß gelaufen bin. Da kommt schon einiges zusammen.
Ja, erschreckend, ne?
Schon nicht schlecht.
Wie viel ist denn einmal um die Welt rum?
Ich habe keine Ahnung. Sehe ich aus wie Christopher Columbus oder was?
Soll ich ehrlich sein?
Nein.
Aber das müsste man jetzt echt mal ermitteln, mal eben. Ich guck mal nach, ob ich das jetzt mal so einfach.
Ja gut, aber man kann ja eh nur Luftlinie quasi nehmen, weil selbst Seelinie ist ja nicht straight möglich. Wobei, da könnte es einen Wert geben, wenn man wirklich sagt, man möchte mit dem Schiff einmal die Welt umrunden, gibt es ja dann halt nur festgelegte Wege, die gehen. Da könnte es einen Wert für geben. Straßentechnisch ja logischerweise nicht. Das haut ja nicht hin.
Also ich kann dir sagen, der Erdumfang so im Schnitt, also das gibt ja 2, 3 verschiedene Zahlen, an welcher Stelle man da jetzt denn die Erde umrundet, aber das liegt so etwa bei 40.000 Kilometer.
40.000?
40.000, ja.
Das klingt jetzt aber gar nicht so viel.
Äquatorumfang 40.075 Kilometer, Polumfang 40.008 Kilometer, also im Durchschnitt sind es dann 40.030 Kilometer, so sagt man.
Okay. Ist jetzt tatsächlich für mich eine Zahl, wo ich denke, oh, das ist aber wenig.
Finde ich auch. Das ist natürlich wieder so ein KI-Ding, jetzt könnte ich mal gucken, ob es noch irgendwelche anderen.
Ja, ja, das ist wahrscheinlich 40.000 Kilometer, wenn ich mitten durch den Erdball durchgehe. Und nicht außenrum.
Wie viel Kilometer ist einmal um die Erde? Ja, das sind schon, Wikipedia sagt es auch. Rund 40.000. Ja.
Du machst das eigentlich nicht richtig. Soll ich dir mal zeigen, wie mein Auszubildender das jetzt machen würde?
Okay. Ja, zeig mal, ja.
Nee. Also mein Auszubildender würde sein Smartphone aus der Tasche nehmen, ne? Und würde dann hier hingehen und würde hier sagen, hey ChatGPT, grüß dich.
Ja, super,
ich möchte jetzt mal wissen, ich sitze hier gerade im Podcast und mich würde mal interessieren, wenn wir jetzt mit dem Auto einmal um den Erdball fahren würden, was ja rein theoretisch nur gehen würde, wie viele Kilometer sind das?
Und wie geht's dir überhaupt?
Entfernung rund 40.000 Kilometer. Das ist so der grobe Wert, den wir von der Erdumrundung kennen. Wenn man aber Landstraßen nimmt oder andere Routen, dann kann das natürlich variieren.
Kranker Scheiß. Ich werde und ich habe mich noch nie auf diese Weise mit einem Computer unterhalten. Und das werde ich auch nicht tun, weil das ist kein Gesprächspartner. Und so alleine bin ich nicht. Tut mir leid.
Vor allen Dingen, was ich halt immer so freaky finde, er spricht da ja auch nicht einfach nur rein, stellt eine Frage. Er sagt immer, ey, hallo.
Ja, das meine ich. Und wie geht's dir übrigens? Boah. Nur Entschuldigung, dass ich nicht gefragt habe, gleich am Anfang. Oh Mann, ey.
Das ist doch nicht normal. Aber da merke ich halt auch, dass Menschen jetzt, ob es jetzt eine KI ist oder eine Suchmaschine, dass Menschen so Medien ja komplett unterschiedlich benutzen. Ich habe ja allein das zu Hause, wenn ich mit meiner Freundin irgendwie am Tisch sitze und wir gucken irgendwas und es kommt irgendwie eine Frage so in den Sinn und wir greifen so quasi beide so zum Handy, um das zu googeln. Wir geben völlig unterschiedliche Suchbegriffe ein, also so völlig unterschiedliche Sachen, wo ich ganz oft denke, dass wie ich suche, ist für mich logischerweise der richtige, korrekte, logische Weg. Und andere Menschen suchen nach völlig anderen Dingen, kriegen mitunter auch ein Ergebnis. Aber manchmal packe ich mir da echt in die Birne, wo ich denke, hör mal, nach was hast denn du da gesucht, dass du dieses Ergebnis jetzt bekommst? So mit welchen Suchbegriffen spielst du denn? Weil, weiß ich nicht, ich frage ja jetzt, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, außer jetzt gerade unsere Kilometerzahl, aber das ist manchmal sehr merkwürdig, dass verschiedene, also völlig unterschiedliche Wege doch zum gleichen Ziel führen oder mitunter mit ähnlichen Suchbegriffen ein völlig anderes Ergebnis rauswerfen.
Das ist ja das Ding, dass es da ja dann plötzlich so viele verschiedene Realitäten gibt und ob das so... Ja, also ich kann da, werde oder will damit nichts irgendwie großartig mein Wissen erweitern oder so, weil das eben, wie du schon sagst, immer die Frage ist, wie stellst du die Frage, wer stellt die Frage und. Dann eben, was sind die Quellen und auch das kannst du ja am Ende, kannst du ja überhaupt nicht beeinflussen und nimmst es dann so, wie es ist, hin. Und das haben wir ja selber, ich weiß gar nicht, wie das gewesen ist hier mit, ich glaube AMD war es, wer mit AMD schon zusammengearbeitet hat, da hat ein KI-Ergebnis gesagt, AMD ist ausschließlich Mercedes und hat nie mit irgendjemand anderem zusammengearbeitet und wir hatten ein anderes Ergebnis, hatten wir dann irgendwie nochmal ergoogelt und er KI't, dass eben doch Firmen früher, bevor eben AMD mit Mercedes eine feste Zusammenarbeit abgeschlossen hat, davor war es dann so, dass die nicht abgeschlossen, sondern vereinbart haben. Davor war es eben doch, dass die dann mit zwei, drei Automarken zusammen schon irgendwelche Fahrzeuge auf AMD-Basis hergestellt haben. Mit AMD hergestellt haben.
Richtig.
Und das heißt, das sind auch zwei komplett auseinandergehende Realitäten. Es ist nicht nur irgendwie eine Randinfo, die irgendwie, also wir streiten uns jetzt bei der Erdumrundung nicht über 2 Kilometer, sondern der eine sagt, das sind 500.000 Kilometer einmal um die Erde und der andere sagt 40.000 Kilometer. Na, das ist es.
Ja,
und ich meine, wir brauchen uns nicht darum streiten, ob das jetzt 40.050 oder 40.051 Kilometer sind. Das ist, finde ich, nicht relevant. Aber das andere, das ist schon krass. Und deswegen meide ich auch, wenn ich bei Google was suche, immer diesen ersten KI-Eintrag, sondern scroll halt weiter runter und guck, was da dann für Einträge sind. Auch Wikipedia, weiß ich. Ist schon auch möglich, dass du da auch nicht die Informationen bekommst, weil ich gerade Wikipedia angesprochen hatte. Auch da ist es so, wenn du da jetzt irgendwas reinschreibst und keiner korrigiert das, dann steht das natürlich auch erstmal so drin. Das ist wiederum aber eben auch eine Info, die die KI zieht.
Ja, genau.
Da kommen wir dann aber wieder dahin.
Aber witzigerweise, ich muss euch unbedingt noch teilhaben, ich habe Tränen gelacht. Wieder mal Thema ChatGPT. Und du kannst das Teil ja logischerweise alles fragen. Jetzt habe ich aber meine Frage, die recht bezogen zu unserem Mercedes-Thema ist. Und ich musste so lachen. Pass auf. hey, mein Mercedes ist komplett dreckig, den müsste ich waschen. Die Waschstraße ist nur ganz kurz von hier entfernt, das ist gar nicht weit. Und wir haben ja heute an Ostermontag so richtig schönes Wetter. Soll ich mit dem Auto dahin fahren oder soll ich lieber laufen? Weil es ist nicht weit und das Wetter ist ja so schön.
Ah, das ist echt so eine schöne Überlegung. Also wenn es nur ganz kurz ist und das Wetter so toll, dann würde ich fast sagen, geh zu Fuß. Dann hast du noch ein bisschen frische Luft, genieß den Tag und das Auto ist danach wenigstens wieder blitzblank.
Ja, aber wenn ich zu Fuß zur Waschstraße gegangen bin, steht mein Auto doch zu Hause. Was soll ich dann an der Waschstraße? Das kann ich ja dann gar nicht waschen.
Ah ja, stimmt, guter Punkt. Dann macht es wahrscheinlich mehr Sinn, doch mit dem Auto zu fahren, vor allem wenn du es sauber haben willst. Dann kannst du direkt durch die Waschanlage und musst nicht ewig danach noch weiter planen.
Das ist natürlich ein sehr schönes Beispiel von echt Scheiß. Also echt Scheiß. Kann ich gar
also
nicht.
Als ich,
nicht
das, also als ich das entdeckt habe, hat die gute Dame der KI mir tatsächlich geraten, ich soll zu Fuß gehen. Und dann habe ich gesagt, was soll ich denn dann an der Waschstraße, wenn ich dann da ohne Auto bin? Ja, dann unterhalte ich doch ein bisschen mit den Mitarbeitern.
Allerdings muss ich sagen, dass ich tue mich schon schwer damit, dass du sagst, die nette Dame von der KI. Für mich ist das keine nette Dame von der KI, für mich ist es einfach nur die KI. Sonst nichts. Ja, das ist für mich keine Persönlichkeit. Egal, was für eine Stimmfarbe da eingestellt wurde jetzt, aber für mich ist das einfach nichts. So, sicherlich kann man da die ein oder andere Info sich mit eher googeln, die man dann aber schon auch nochmal prüfen muss, bin ich der Meinung. Aber ich meine, klar, was ich jetzt sage, ist jetzt auch alles so aus der Distanz heraus, weil ich das eben nicht nutze. Also möglicherweise bin ich da auch schon wieder viel zu altmodisch in Anführungsstrichen oder viel zu sehr auf Abwehrhaltung, das mag alles sein. Aber ich finde, das ist einfach eine Entwicklung, die Ich kann diese Entwicklung so nicht mitmachen, das will ich nicht. Und ich finde, die Mühe müssen wir uns schon mal machen, dass wir irgendwie noch bei irgendwelchen Suchmaschinen irgendwas eingeben und versuchen so ein bisschen selber zu ermitteln, was dann am Ende auch den eigenen Kopf ein bisschen anstrengt. Was für Suchbegriffe nehme ich, wie suche ich irgendwas, wie komme ich an Informationen, die ich gerne möchte, und lass mir das nicht einfach kritiklos sozusagen servieren und nimm das dann so hin und arbeite dann damit einfach so weiter. Habe ich Schwierigkeiten mit.
Ja, das Problem ist, dass das halt alles überall reingeschüttet wurde. Überall wird es verwendet. Jeder hat davon mal irgendwie so ein bisschen was gehört. Und wenn ich halt, also ich kann das jetzt tatsächlich nicht auf die Generation meiner Mutter übertragen. Ich weiß nicht, wenn die so ein Google-Ergebnis sieht oben, ob ihr klar ist, dass man da vielleicht nochmal drüber gucken sollte. Das weiß ich einfach nicht. Aber am Beispiel unserer Auszubildenden tatsächlich, es wird alles ChatGPT reindiktiert, nicht mal geschrieben, sondern nur reingelabert. Und das, was dann da als Ergebnis rauskommt, das ist für die so. Das ist für die einfach so. Und ich habe schon TikTok-Videos gesehen, wo dann irgendwelche, ich muss jetzt leider sagen, junge Damen, auch wenn das dann vielleicht in diesem Kontext abwertend klingt, die mit dem Auto irgendwo stehen und ChatGPT fragen, was sie für ein Motoröl reinschütten sollen. So, da würde ich doch niemals einen Pfifferling für geben, was die KI mir da sagt. Und würde damit dann Motorschaden riskieren, nur weil ich zu faul bin, mir die originalen Unterlagen irgendwo rauszusuchen. Also das sind ja halt auch Dinge, die kann ich nicht verstehen, warum man sich darauf verlässt. Das ist genauso deppert wie Leute, die Sachen, die man sich ergoogeln könnte, die in eine Facebook-Gruppe stellen oder in ein Forum tippen und dann eine Stunde auf zwei warten, bis mal irgendeiner da vielleicht eine Antwort gibt, die man brauchen kann. Das sind so Sachen wie, keine Ahnung, welchen Stoßdämpfer brauche ich. Da kann ich vielleicht drauf warten. Das sind so Fragen wie, ich habe gerade meine Bremsen zerlegt, muss das Auto sofort wieder zusammenbauen. Brauche ich das und das Fett oder das und das Fett vielleicht nicht? So, da kann ich nicht drauf warten. Dann gibt es irgendwelche Facebook-Gruppen, wo es ums Tierwohl geht. Und da schreiben Leute rein, ey, hör mal, meine Katze, die röchelt auf einmal ganz, ganz komisch. Muss ich mit der dringend zum Tierarzt? Und 5 Stunden später antwortet da mal irgendeiner, ja, das hatte meiner auch mal, was das war, weiß ich aber nicht. Ja, dann renn doch verdammt nochmal zum Tierarzt, wenn du dir Gedanken machst. Also ich verstehe halt die Art und Weise nicht, wie Leute mit so einer Technik umgehen. Also wenn jetzt anfängt in der Küche beim Braten meine Pfanne abzufackeln, weil das Fett brennt, dann schreibe ich doch auch nicht in eine Facebook-Gruppe, mit was lösche ich denn das am besten? Also ich kann es nicht nachvollziehen.
Ja, ist schwierig. Da muss ich sicherlich auch, und wie gesagt, ich will das nicht komplett alles immer nur verteufeln. Sicherlich gibt es da auch Wo das sinnvoll ist, sich da irgendwie das so ein bisschen unterstützen zu lassen in irgendeiner Form, das will ich alles gar nicht nur abstreiten. Aber die Handhabung damit, das ist einfach im Moment noch so, also das, was uns gut tut und was eben einfach zu viel ist oder einen falschen Weg geht, das hat man im Moment noch nicht so richtig raus, glaube ich. Und da ist ja, muss noch ganz viel passieren, dass die Leute irgendwann merken, vielleicht muss ich doch selber gucken, dass ich oder schnell gucken, wie löscht man einen Fettbrand, dann hätte ich noch das Haus und da muss man vielleicht erstmal hin, weiß ich nicht, aber ich habe so das Gefühl, dass seit dieses ChatGPT-Ding läuft, dass da eben am Eingang das Gehirn irgendwie mehr oder minder abgegeben wird und man dann ja sich komplett auf diese ChatGPT-Geschichte verlassen will. In vielen Dingen, also mit vielen Informationen halt. Ne? Und gerade so im, was du schon sagst, im Technikbereich, wo dann unter Umständen Motorschaden hintersteht, da ist es eben doch gut, doch zwei, drei Dinge mal eben oder zwei, drei Quellen mal eben abzufragen, zu googeln oder andere Suchmaschinen zu verwenden, aber eben zu ermitteln, was schreiben mehrere Quellen, kann man da irgendwie, ich sag mal, einen Schnitt durchkriegen, dass man dann weiß, wo man hin muss oder so. Ne? Also was der Weg ist.
Also was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ich benutze halt so KI-Dinge auch schon mal um, ja, also zur Artikelrecherche. Nicht für Artikel zu generieren, sondern einfach um zu einem gewissen Thema mir Informationen zusammenzutragen. Das geht ganz gut, aber was ganz, ganz wichtig ist, also das jetzt wirklich auf ChatGPT bezogen, es kommt ja auch immer darauf an, mit welcher KI arbeitet ihr, welches Modell steckt dahinter, was kann dieses Modell besonders gut, was kann es besonders schlecht und so weiter. Das ist natürlich davon abhängig. Aber lasst ihr mal mit ganz normalem ChatGPT sagen, trag mir mal interessante Fakten zu einem Mercedes XY zusammen. So, dann schreibt er dir da Texte und Zeug und du liest das manchmal drüber und guckst so, und jetzt, ich sag mal, bei einem Fahrzeug, wo du selber nicht tausendprozentig Bescheid weißt. Und du liest und denkst so, komisch, kommt dir komisch vor, das. Und dann sagst du ihm, du möchtest die gleichen Dinge, aber wichtig, er soll sich nichts ausdenken, nichts interpretieren und nur mit belegbaren Quellen Informationen ausgeben. Und schon kommen komplett andere Dinge. Und du siehst zu jedem Sachen, siehst du, wo hat er das her? Dann siehst du Wikipedia, dann siehst du Mercedes-Benz, dann siehst du irgendwelche Fanseiten, irgendwelche Foreneinträge und. Das ist valide. Das, was vorher gekommen ist, da sind ganz oft komplett an den Haaren herbeigezogene Eigeninterpretationen bei, die absolut nicht stimmen, die komplett gar keinen Sinn ergeben.
Ja, und das also müsste da muss meiner Meinung nach wegbleiben. Ne? Genau.
Genau.
Das müsste wegbleiben. Das dürfte gar nicht diese Interpretationsgeschichten. Ich meine, da muss ja auch irgendjemand irgendwann mal gesagt haben, wenn da die und die, Situation kommt. Ich meine, das hat natürlich keiner jetzt so eins zu eins programmiert, aber trotzdem ist natürlich ein Logarithmus steht da ja hinter, wenn wenn die KI die und die und die Information so und so interpretiert. Das heißt, es ist ja schon in irgendeiner Form irgendwann mal programmiert worden und das ist ja nicht Zufall. Und das ist immer so die Frage, also selbst wenn es Zufall wäre, ist natürlich noch viel auch schlimm, aber die Frage ist diese Interpretation, die irgendwann mal so programmiert wurde, ob das dann eben bei der Frage, die du jetzt konkret stellst, ob es dann da überhaupt zutrifft. Und ich finde, Interpretation hat da gar nichts zu suchen. Wenn, dann muss es, wie du schon sagst, genau zusammentragen von belegbaren und belastbaren Informationen, die mit Quellen und so weiter, die da irgendwo zusammengetragen werden. Dann kann man es durchaus nutzen. Aber dieses ich habe da jetzt einen neuen Kumpel und schnack mal mit dem ein bisschen mäßige, das finde ich ganz schlimm. Und das ist eben auch dieses, dieses Interpretieren halt. Das soll es vielleicht menschlicher machen oder was, weiß ich nicht. Aber da, wie du schon sagst, wenn natürlich dann das komplett ein anderes Ergebnis ist, weiß ich nicht, dann schwierig, sehr, sehr schwierig. Finde ich persönlich ist noch ein Schritt dahin, dass wir nicht mehr miteinander reden, was ja nun dadurch, dass alle Leute, oder nicht alle, aber dass sehr, sehr viele Leute nur noch übers Handy miteinander am Tickern sind und nur noch mit den Augen auf dem Handy und nicht mehr aus dem Fenster rausgucken und sowas. Gerade in dieser Entwicklung ist natürlich dann, dass man jetzt KI sogar als ich nenne das mal vollwertigen Freund oder Gesprächspartner irgendwie da nutzen kann. Oh, das ist, glaube ich, das ist nicht der richtige Weg. Echt nicht.
Ja, ich meine, die Art und Weise, wie das Ganze programmiert ist oder lernfähig gemacht worden ist, da hast du natürlich schon verschiedene Hürden. Also ich bin in der Programmierung natürlich jetzt nicht so tief drin, dass ich überhaupt grob was erzählen kann. Aber es ist ja tatsächlich auch so, dass mit verschiedenen Modellen du der KI eher quasi Sachen sagst oder auch die verbesserst und die nimmt das einfach an. Es ist ja nicht so, dass du jetzt sagst immer, das und das ist so und sie sagt, also sie, die KI, ne, wenn du sagst, ist keine Dame, die KI sagt dann ja nicht, nee, hör mal, du hast Unrecht, das ist so und so. Die nimmt das ja an. Da gibt es auch so ein schönes Video, das habe ich letztens gesehen. Da ist einer sagt, hör mal, das Wort Erdbeere, wie viele E's sind da drin? Und dann kommt die Antwort. Ich weiß nicht mehr, ob die erste Antwort stimmt. Ich sage jetzt mal, das sind halt meinetwegen diese vier E's. Und sie sagt, das sind vier E's. Und dann sagt er, ja, okay, danke. Aber wenn ich mir das Wort gerade selber nochmal so angucke, dann sind das doch fünf E's. Das sind doch am Ende sind doch E's und in der Mitte, das sind doch fünf. Und dann sagt die KI, ah ja, stimmt, du hast recht. Ja, ja, das sind zwei am Ende und drei in der Mitte. Und dann sagt er wieder, ja, okay, fünf. Hm. Aber wenn ich mir das Wort jetzt nochmal angucke, am Ende sind doch sogar zwei E's. Und dann sagt er, ja, stimmt, in der Mitte drei, am Anfang eins und zwei am Ende. Das sind sieben. Und es werden halt immer mehr E's. So. Und die KI sagt an keiner Stelle, nee, hör mal, das stimmt halt nicht, was du sagst. Die nimmt das für wahre Münze, was du der KI sagst. Das wird auch von Modell zu Modell verschieden sein, da bin ich auch sicher. Aber in diesem ganz normalen, ob das jetzt diese Google-KI war oder wo das lief, ne, was dann da halt normal auf den Geräten drauf ist. Aber das ist halt echt schwierig. Also, keine Ahnung, das wäre da gleich, als wenn du jetzt sagst, hör mal, ich habe hier meinen 430 Benziner, kann ich da Diesel einfüllen? Und die KI sagt dir, ja, mach doch. So. Da gibt es ja auch so ein schönes Cartoon-Bild, wo oben steht, ey, hör mal, ist dieser Pilz essbar? Und du siehst, es ist ein Fliegenpilz, ne? Und im nächsten, dann sagt die KI, ja, ist essbar. Und im nächsten Bild siehst du, der Typ liegt tot auf dem Boden, der halb angebissene Pilz auf dem Boden daneben. Und dann sagt die KI, ach so, du wolltest wissen, ob der giftig ist. Also essbar ist der. Giftig ist er nicht. Ist er schon. Möchtest du mehr über Giftpilze wissen? So.
Toll. Ja. Ja, das wird sich sicherlich auch noch verbessern, in dahingehend, dass dann irgendjemand mal der KI eintrichtert, dass eben Fliegenpilze nicht als essbar deklariert werden sollten, weil es eben dann initiiert, dass Leute es essen, die nämlich nicht fragen, ob es giftig ist. Ja, also das wird sicherlich, gerade bei dem Beispiel, das wird sicherlich irgendwann auch nochmal oder so, dass dann die Beiinfo kommt, der ist zwar essbar, also technisch kann man ihn essen, aber der ist nicht zu hart oder so, aber du wirst sterben, weil der ist giftig. Das wird sicherlich noch kommen, wir sind da ja schon auch am Anfang, ne? Also auch diese, sicherlich auch das, was du mit den Erdbeeren, da mit den E's gesagt hast, kann ich mir auch vorstellen, dass das sicherlich alles noch so Stück für Stück natürlich, aber dann irgendwann mal anders ist, aber ob das der richtige Weg alles ist, das weiß ich halt nicht, weil diese ganzen Informationen, weil es eben einfach nur aus der Flut im Internet seine Informationen zusammenträgt und da gibt es eben auch viel falsche Informationen und auch die KI, die dann eben noch selber interpretiert, verwischt das Ganze dann eigentlich noch das Ergebnis und weiß ich auch nicht.
Ja, das ist halt schwierig. Also man kann es tatsächlich zu Recherchegründen, kann man es prima benutzen, aber niemals blind, das kann man einfach nicht empfehlen. Und in der Programmierung ist es eigentlich ganz schön, da gibt es halt auch wirklich ganz andere KI-Modelle, die halt wirklich auf verschiedene Dinge dann spezialisiert sind. Für Bilderstellung gibt es Sachen, also es tut halt keinem weh. Gut, jetzt mal abgesehen von diesen tollen Fake-Skandal mit verfremdeten Bildern, mit Leuten, die das halt nicht möchten, klar, verständlich, aber es gibt ja in jedem Bereich halt dann auch Dinge, die man halt einfach nicht darf oder nicht machen sollte. Das ist ja jetzt kein KI-Problem als solches. Aber es wird halt der breiten Masse eher zugänglich. Also dieser Skandal, der jetzt auch wieder durch die Presse lief mit irgendwelchen verfremdeten Damen, die irgendwie gesichtsmäßig montiert wurden auf irgendwelche anderen nackten Körper, das ist kein neues Ding. Das ist vielleicht das neue Ding jetzt in der ARD und im ZDF. Das gab es vor 20 Jahren schon, dass die Leute da irgendwelche, Sachen schnell, ja, Persönlichkeiten, irgendwelche Schauspielerinnen hatte und die dann auf irgendwelche Körper montiert worden sind von irgendwelchen Pornodarstellerinnen. Also das ist schon vor 25 Jahren durchs Internet gegeistert. Das konnte aber nicht Anneliese Schmidt auf ihrem Google-Handy mit einer KI erstellen. Also war das, ist das irgendwie jetzt der neue heiße Scheiß? Und es ist auf einmal ein Riesenskandal, weil es einfach mehr auftritt. Natürlich, es ist natürlich nicht schön und es ist auch kein Kavaliersdelikt in meinen Augen. Aber das wird jetzt gerade so hochgekocht, weil es sehr zugänglich für die breite Masse auf einmal ist. Das war ja vorher ein Ding, was nicht jeder bewerkstelligen konnte. Du hattest das Tool halt nicht, auch wenn es im Prinzip sehr, sehr, sehr einfache, sehr, sehr, sehr rudimentäre Bildbearbeitung gewesen ist. Und heute nimmst du dir irgendein Foto und der generiert dir da ein bewegtes Bild raus und es sieht sehr, sehr echt aus. Ich meine, an ganz vielen Stellschrauben sieht man natürlich ganz oft, dass es halt nicht echt ist. Das ist ganz oft gar kein Problem. Aber es gibt durchaus auch Software, die das sehr, sehr gut macht und man da vielleicht sogar dann auch eher mit einer anderen Software gegenwerfen muss, um zu sehen oder zu hinterfragen, ob es halt echt ist oder nicht. Aber das ist jetzt ja nichts, was wir mal eben machen könnten. Wir sind die, die haben ihr Smartphone in der Tasche und wir können mit ganz einfachen Apps da mal eben was erstellen und das dann auch durchs Internet geistern lassen. Das ist ja tatsächlich so. Du hast jetzt auch ganz viele Mercedes-Gruppen, wo urplötzlich KI-Inhalte sind, irgendwelche komischen animierten Fahrzeuge, irgendwelche komischen Videos mit, ach guck mal die Geschichte der E-Klasse, dann kommt hier die erste E-Klasse, dann kommt ein 123er, der verwandelt sich in wie ein Transformer in 124er und am Ende kommt da irgendwie ein 213er raus. Also die sind halt ganz nett anzusehen, aber in der Regel sind die auch nicht detailgetreu, die sind sehr, sehr schlecht eigentlich, aber die Leute feiern es halt ab, weil es mal eben jeder erstellen kann. Weiß ich nicht. Schwierig.
Ja, ist so, ja.
Aber vielleicht sind auch wir schon zu alt dafür, die das dann toll finden. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich hatte auch gestern mal wieder das Thema so, ja, Animierung und KI und so, ist ja alles schön und gut, aber auf kurz oder lang wird ja auch mal der Job eines guten Synchronsprechers aussterben, weil er einfach zu teuer ist. Das wird passieren, da bin ich sehr, sehr sicher.
Das ist das große Problem. Das ist ja aktuell gerade, kann ich dir sagen, weil ich ja nun durch meine Aktivität mit den Ghostbusters ja Kontakt mit Synchronsprechern und so weiter dann durchaus mal habe, dass das ein ganz großes Problem ist, genau. Und da sind die Filmfirmen, die da eben entsprechend die Synchronsprecher und sowas engagieren, die sind natürlich daran interessiert. Jetzt zum einen natürlich Lohndumping, ist da jetzt ein großes Thema, also dass der gedrückt wird, wo es nur geht, damit man eben und dann eben nicht mehr die Menschen, die wollen natürlich gerne die Menschen weiterhin haben, natürlich billiger als bisher. Ansonsten brauchen die dann nur ein Wortfetzen und können dann, also was weiß ich wie viel, aber auf jeden Fall brauchen die ja nur wenig Echtsprache, um dann das Ganze jetzt inzwischen per KI generieren zu lassen und der echte Synchronsprecher, dessen Stimme das dann ja ist, die da nachgestellt wird, hat das dann überhaupt gar nicht mehr gesagt. Aber für den Konsumenten am Ende vom Monitor, vom Bildschirm oder vom Fernseher, ist es dann am Ende nicht mehr hörbar, ob das jetzt eine KI war oder der wirklich echte Synchronsprecher. Und das geht gerade ganz krass durch die Menge der Synchronsprecher. Die sind da auch gerade wild am Demonstrieren und so weiter, also mit Aufrufen und so weiter im Internet, weil genau das Problem ist, ja.
Also für mich ist tatsächlich das Synchronsprechen auch wirklich ein Handwerk. Also ich sehe das als Handwerk an und ich finde das auch echt eine gute Sache und schön, wenn man es kann und da steckt was hinter. Auf der anderen Seite ist da natürlich auch die Frage, klar, ich kann diesen Aufschrei im Endeffekt verstehen und ich kann auch verstehen, dass man sagt, auch ich möchte das lieber handwerklich gemacht haben und möchte das nicht unterstützen, dass es halt künstlich gemacht wird. Aber es ist halt auch die Frage, ist das vielleicht trotzdem einfach der Lauf der Zeit? Also ich meine, Tricktechnik und Filmtechnik hat sich ja auch verändert. Also ich sehe jetzt auch draußen keinen auf die Straße rennen und groß durch die Medien gehen, dass man jetzt Bühnenbildner ersetzt durch animierte Hintergründe. Also das gab es vielleicht auch mal irgendwann, aber das war ja auch der ganz normale Lauf der Zeit, dass sich das einfach verändert. Und das hast du in anderen Berufen ja genauso. Klar könntest du jetzt fragen, ja gut, jetzt bin ich Synchronsprecher, was soll ich denn sonst machen? Ja, okay, diese Frage verstehe ich, aber was macht beispielsweise der Hersteller unseres Abgasrohres, der durch die ganzen Wärmepumpen in den nächsten Jahren auch keinen Job mehr hat? Was machen die? Müssen ihre Produktion umstellen, müssen überlegen, was mache ich stattdessen? klar, die können einfach irgendwas anderes herstellen, wenn sie eine Idee haben. Wenn ich jetzt halt in Anführungsstrichen nur Synchronsprechen gelernt habe, ist die Antwort natürlich ein bisschen schwieriger zu geben, glaube ich, oder?
Ja, also Fakt ist natürlich, dass dann einfach die Stimme und wenn die KI-mäßig einfach nachzustellen ist, komplett nicht mehr interessant ist. Das heißt, es gibt nichts, was sie dann damit machen können. Man könnte ja sagen, hören sollen sie halt Geschichten vorlesen oder so. Auch das kannst du dann günstiger mit KI machen. Was die Leute natürlich dann im Kleinen für sich machen, ob sie dann irgendeine Geschichte vorlesen oder so, das können sie ja machen, aber das wird natürlich dann nicht dafür, sicherlich nicht dafür reichen, dass sie dann damit ihr Geld verdienen, also ihren Lebensunterhalt verdienen. Das ist so. Natürlich unterliegt da ganz viel dem Wandel der Zeit, ohne Frage. Allerdings muss ich auch gestehen, wir gehen mal einen Schritt weiter, Schauspieler ist genau dasselbe Thema, dass sie dann sagen, sie brauchen eigentlich die Schauspieler, auch das ist ja gerade ein Thema, sie brauchen die Schauspieler so eigentlich nicht mehr so wirklich, weil man die Leute jetzt computeranimiert nachstellen kann. Das Gesicht ist dasselbe, es bleibt Arnold Schwarzenegger, der altert nicht, das heißt, du kannst diese Figur Arnold Schwarzenegger, also meine ich jetzt die generierte Figur, die kannst du ab jetzt quasi für immer benutzen und theoretisch natürlich muss sie Rechte haben und so weiter, das muss er schon, dem wird er ja nicht zustimmen. Aber dann generieren sie halt einen anderen Superstar, bauen da eine, was weiß ich, eine andere Frisur drauf oder ich weiß es nicht. Und dann hast du so einen Superstar in Anführungsstrichen, den es eben gar nicht gibt. Das ist dann ein virtueller Superstar. Und das finde ich eigentlich sehr schade. Ich finde diese Identifikation, die wir ja mit unseren Stars oder Bands und was da alles ist, ja alles, was so aus unserer Zeit war und auch davor, dass du dich mit den Dingen, mit denen du da so groß geworden bist, ja in irgendeiner Form dann auch identifiziert hast. Oder so rum, mit denen du dich identifiziert hast, mit denen bist du dann ja ein Stück weit auch groß geworden. Das alles werden natürlich die weiteren kommenden Generationen dann so nicht mehr haben, weil einfach das Geld in die Stimmen, die wir dann hier wirklich ikonische Stimmen, also Bruce Willis, die Stimme, das ist ja, der hat den Mund aufgemacht und du hast die Stimme gehört und hast sofort Bruce Willis im Kopf gehabt. Oder eben entsprechend, wen auch immer man da jetzt genau dann vor Augen hatte, ist jetzt mal eine der klar, absolut best, auch Arnold Schwarzenegger und so weiter, ist klar. Alle diese Stimmen hat man sofort den Schauspieler im Kopf. So, und jetzt, oder auch ein Schauspieler, wenn du ihn siehst, wenn du dann irgendwo, mit dem älter geworden bist und so, das war ja eine Identifikation mit diesen Schauspielern, mit diesen Rollen oder was auch immer. Also da hat man irgendwie, man ist mit denen zusammen irgendwie älter geworden. Klar, es ist schade, wenn die dann irgendwann nicht mehr schauspielern können. Im Falle von Bruce Willis jetzt zum Beispiel ist das alles traurig und schade, aber auch das ist der Gang der Zeit. Und dann würde ich mich lieber dran erinnern, wo ich weiß, dass er das war und gucke dann die Filme, die toll waren, mit denen ich groß geworden bin und so weiter. Ich glaube, dass diese neuen Generationen, die jetzt kommen, sich ja gar nicht mehr so sehr tief damit identifizieren, wie wir das noch alle gemacht haben. Das ist, glaube ich, auch vorbei, weil das wird immer relativ schnell aufgepumpt und dann, wenn es eben nicht mehr den Absatz bringt, dann wird's fallen gelassen. So ein Star, eine Band und alles das, was da so ist. Naja, auf jeden Fall glaube ich, dass wenn diese Stars virtuell alle erstellt werden, also wenn da selbst Stars gebaut werden, die dann irgendwie Filme und Musik oder eben auch Stimmen und so weiter machen. Ich glaube nicht, dass dann noch eine Identifikation damit irgendwie großartig möglich ist. Und ich finde, das ist dann tot. Also ich finde, das ist sehr, sehr tot. Also weiß ich auch nicht. Ich meine, ich kenne es nicht so. Ne? Wir kennen ja nun die alte Variante, wo noch wirklich Schauspieler hinterstehen, die man dann sympathisch finden kann oder auch nicht, wo man ein bisschen was von deren Leben so mitkriegt, auch was für Rollen die spielen, was für Charakterrollen die dann teilweise haben, ob es immer Bösewichte sind, mal dies, mal das. Das sind alles Sachen, die dann ja wegbrechen. Da ist ja, steht ja nichts mehr hinter, wenn die dann also alles das, was die da so jetzt so künstlich generieren, da steht einfach nichts mehr hinter. Und das kannst du konsumieren und dann ist es das auch. Ne? Aber ne, irgendwie, dass du da ja mehr mit verbindest irgendwie, das ist alles vorbei. Und das ist letztendlich auch diesen ganzen KI-Krempel, der jetzt dann so, wenn du dann, wie du eben da deine Frage stellst, wenn du dann so mit dem redest, wie du dann mit dem redest, und das ist ja auch alles da ist ja nicht wirklich jemand hinter, der dann gut gelaunt ist und Mensch, hi Marcel, das ist dies und das und Mensch, toll, dass du fragst. So redet das denn, klar, aber das ist, ist doch wirklich erschreckend, wenn Leute das schön finden, sich mit sowas zu unterhalten oder das angenehm finden, mit sowas sich zu unterhalten. Muss man dann einsam sein oder was?
Ja, kommt halt drauf an, ne? Keine Ahnung. Wenn du da in die Einsamrichtung gehst, dann muss ich natürlich schon wieder an andere Dinge denken. Also in Japan ist es ja tatsächlich auch relativ normal, dass du eine KI-Freundin dir besorgen kannst. Dann hast du so eine fiktive Partnerin oder einen fiktiven Partner, mit dem du dich halt so auch frei unterhältst und mit Chats und so einem Kram. Da zahlen die Leute halt teilweise richtig Kohle für. Und dann auf der einen Seite möchte ich das machen, was du gerade machst, so leicht den Kopf schütteln. Auf der anderen Seite stelle ich mir halt auch die Frage, wie einsam müssen diese Leute sein? Oder wie gerne möchten sie fernab von anderen Menschen eigentlich sein, weil sie ihnen vielleicht auf den Senkel gehen? Also sind halt immer so zweierlei Dinge, ne? Das ist wie wenn du abends vorm Fernseher eingeschlafen bist, wirst wach und wirst wach durch diese komische Ruf-mich-an-Werbung, wo ich mir auch dann immer die Frage stelle, wer zum Teufel ruft bei sowas an? Und dann denke ich mir, okay, es läuft. Also werden da Leute anrufen, sonst gäbe es das nicht. Wie alleine und wie einsam und oder schrägstrich, wie verzweifelt müssen diese Menschen eigentlich sein? Und dann tun sie einem eher tatsächlich leid, anstatt Kopfschütteln zu verursachen.
Ja, natürlich. Also es ist schon so. Nur ich frage mich halt, ich schüttel auch nicht über die einzelnen Leute den Kopf, sondern über diese Entwicklung. Dass es halt so gekommen ist. Und ich sag mal, diese irgendwelche Hotlines und sowas, das ist nochmal ein anderes Thema, Sex, Sales und so, das sehe ich nochmal ein bisschen anders. Also insoweit, das ist halt einfach so. Und da ist gar nicht, dass sie unbedingt einsam müssen, sondern da können sie vielleicht irgendwas austräumen oder ausleben, was sie dann eben sonst zu Hause oder mit der eigenen Frau, Partnerin nicht ausleben können oder so. Das mag ja alles sein. Das ist nochmal ein bisschen was anderes als dieses Ding mit einer KI-Freundin oder ein Sozialkontakt in Form eines KI, eines KI-generierten Kontaktes zu haben. Das finde ich eher so extrem krass, dass eigentlich ein soziales Miteinander irgendwie gar nicht mehr möglich ist oder scheinbar nicht mehr möglich ist, dass man sich dann irgendwie oder dass das nicht mehr geht, nicht mehr gibt, weil die Welt einfach irgendwie so für sich geworden ist, alle Menschen nur noch für sich, dass man dann irgendwie nur noch die Option hat, damit man nicht alleine ist, sich dann so einen Computer-Scheiß da zu generieren, das passt für mich nicht. Das passt für niemanden. Aber wenn das eben die letzten Hilfsangebote sind, sage ich mal, dann sind wir aber eigentlich auch schon am Ende, oder?
Ganz, ganz als schwierig. Menschheit. Ja. Schwierig. Ja.
Nochmal ganz schnell eben, um das abzuschließen dann auch. Ich sage das jetzt natürlich so verächtlich und so. Ich meine, die Leute haben alle ihre Gründe, warum sie dann darauf zurückgreifen. Und das will ich auch gar nicht weiter beurteilen. Am Ende muss das für sich, müssen sie das ja irgendwie selber wissen. Ich finde es halt, ich würde jetzt sagen, ich finde es für eine Gesellschaft kann das nicht gut sein, dass man das nötig hat. Also wenn das jemand macht, weil er das einfach hobbymäßig toll findet, ist ja in Ordnung. Wenn er sonst eingebunden ist und so weiter und irgendwie seine ganzen Leute hat und sowas und das einfach nur witzig findet, mit dieser KI zusammen irgendwas zu spielen oder ich weiß es nicht. Wenn das irgendwie einfach witzig sein kann und man da irgendwie ein Hobby draus gemacht hat, dann ist das ja noch was anderes. Aber es ist halt schwierig, finde ich, wenn eine Gesellschaft so weit ist, dass Menschen das müssen, um nicht allein zu sein.
Und aus dem Grund sind wir für euch da, damit ihr nicht allein sein müsst.
Ja, das war jetzt auch.
Wir euch unterhalten.
Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt auch wirklich, wir sind jetzt hier auch wirklich langsam bei Adam und Eva angekommen. Also,
wir sind ja auch in der Osteraufnahme.
Ihr seid hier schon noch bei Baureihen, also MB-Baureihen und beim Mein Benz und Ich Podcast. Ja, da seid ihr schon noch. Wir sind gerade so ganz minimal abgedriftet und wir geloben Besserung, dass wir ab jetzt nämlich erzählen, was Marcel sich Neues gekauft hat und wo er gerade so ein bisschen verzagt, weil das Ganze über 5000 Teile hat.
Ja, ich dachte tatsächlich, ich könnte diese Woche schon mehr erzählen und euch auch in Form von Fotos ein bisschen was zeigen, was ich da zusammengeklemmt habe bisher, aber ich bin tatsächlich letzte Woche gar nicht wirklich weitergekommen, außer ein Bauschritt und ich habe Jörn eben schon mal erklärt, ein Bauschritt in dem Kaderbaukasten des AMG GT ist tatsächlich sehr, sehr, sehr viel. Mein letzter Bauschritt war wirklich nur das Heck, so schön mit Rückleuchten und mit den Rundungen und allem drum und dran, das zusammen zu klemmen, und da war ich irgendwie 4 Stunden mit beschäftigt. Das ist ein sehr, sehr aufwendig konstruierter Kasten und sehr, sehr viele Teile. Es macht irrsinnig viel Spaß. Wir haben eine sehr schöne Steinequalität. Wir haben keinerlei Aufkleber, Seitenhieb an Lego, Entschuldigung. Wir haben alles wunderbare Prints, super Qualität bisher, alles fein. Aber ich bin tatsächlich immer noch nicht weitergekommen und würde das nochmal ich hoffe, es reicht, um eine Woche vertagen, um euch das Ganze mal im Ganzen zu präsentieren. Über den Kasten grundsätzlich haben wir ja damals schon gesprochen. Wir hatten da die Ankündigung ein bisschen drüber geredet. Wir hatten über den AMG One geredet. Und der GT ist ja schon vor einer ganzen Weile rausgekommen. Den sollte ich tatsächlich Weihnachten als Geschenk erhalten. Er war tatsächlich ganz, ganz lange nicht lieferbar. Er war auch bestellt und ist dann storniert worden. Und ja, vor 2,5 Wochen war er dann bei Mercedes Kunstmann tatsächlich rabattiert erhältlich. 275 €, ein absoluter Schnapper für diesen Kasten. Wenn ihr den aktuell irgendwo kaufen wollt, die werden auch ganz oft für 350 angeboten. Ich würde gucken, dass ihr den unter 300 bekommt. Aber viel mehr kann ich auch gerade tatsächlich noch nicht dazu sagen, weil ich bin halt noch nicht fertig.
Auf jeden Fall, ich habe ja Motorräder gebaut von, ich weiß gar nicht, ob es jetzt derselbe Baukasten, also Hersteller war, oder Klemmbausteinhersteller. Und da habe ich diese Probleme, die du so sagtest, dass man das schon sehr genau gucken muss, welche Steinchen man wofür nutzt, also weil die einfach viel, viel, viel vielfältiger sind, als das bei Lego der Fall ist. Da muss man schon sehr genau von Anfang an sehr genau gucken, welche Steine man da nimmt und welche nicht, weil eben, hatte ich ja gesagt, ich hatte dann graue und also original genau die gleichen Steine. Für mich jetzt erstmal so sahen sie gleich aus. Im ersten Step, dann waren da graue und dann waren da welche, die waren so halb durchsichtig, was dann auch erstmal grau aussah. Und dann habe ich in der Anleitung gesehen, Mensch, jetzt musst du die grauen nehmen, und habe aus Versehen diese durchsichtigen genommen, die dann hinterher auch an einer Stelle sitzen, wo dann eben so leicht durchsichtig einfach schöner waren, als dass du da die grauen einfarbigen dann dahin gebastelt hast. So, und dann auch so Längen und Größen und sowas, das muss man schon sehr genau gucken. Da kann ich dem sehr beipflichten, dass das durchaus ein aufwendiges Ding ist. Bei mir war es überschaubar, weil es nur Motorräder waren. Aber bei dem Wagen, das sieht schon echt krass aus. Das ist ja ein Riesending und dann echt richtig viele Teile.
Ja, du musst natürlich auch überlegen, also wenn du jetzt gerade sagst, die Pinne haben bei dir verschiedene Farben gehabt, weil man es am Ende dann nicht so gut sieht oder besser anzusehen ist. Bei Lego sind die Pinne halt in der Regel eigentlich bei Technik immer blau. Das heißt, ob das Auto jetzt gelb, weiß, schwarz oder grün ist, die Pinne sind blau. Das ist Lego scheißegal, wie es aussieht. Ja. Die könnten dir halt auch schwarze Pinne, blaue Pinne, gelbe Pinne geben. Aber nein, wir hauen gelbe Pinne nur dann rein, wenn man sie sehen kann. Wir hauen blaue Pinne in schwarze Autos. Das ist denen so kackegal. Egal, also ich verstehe es halt nicht. Aber wir kaufen es halt trotzdem, eigentlich selber schuld. Ich bin mit Lego durch, tatsächlich. Also mit der Geschäftspolitik bin ich durch. Die verarschen einen von vorne bis hinten, weil sie es machen können. Und wenn man halt meint, man kauft einen Lego-Baukasten für 600 € aufwärts und man legt immer noch Aufkleber dabei, weil das ja die Kreativität fördern soll und die Konsumenten so einen Spaß haben, Aufkleber aufzubringen, dann fühle ich mich halt endlos verarscht. Also nein, da bin ich raus.
Also ich habe keinen einzigen Lego-Bausatz. Ich habe den Ecto 1 von Lego mir mal angeguckt. Ist mir einfach zu teuer. Sehe ich nicht, dass ich das Ding mir dann hinstelle. Und auch diese Feuerwache von Lego. Das wären so Sachen, die ich dann hätte in der Vitrine prinzipiell stellen können. Aber wo dann meine anderen Sammelsachen dann so mit dann so ein bisschen dekoriert werden. Aber nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Und dann hat man mir irgendwie von Blue Bricks oder was es war, hat man mir dann so einen kleinen Ecto 1 mal geschenkt. Der steht schön in der Vitrine. Das ist Preis-Leistungs-Verhältnis absolut im grünen Bereich. Und auch die Motorräder, die ich da gekauft hatte, das waren eben auch keine Lego-Produkte. Wirklich richtig geile Dinger und alles auch bezahlbar. Aber ich bin ja auch gar nicht so der Lego-Mensch. Das kommt noch dazu.
Ja, doch, also das bin ich schon, schon Ewigkeiten natürlich damit aufgewachsen. Und gerade diese Kästen, die du gerade angesprochen hast, die stehen alle bei mir aufgebaut. Ich habe die Lego Feuerwache, ich habe den Lego Ecto, den großen, ich habe den Lego Ecto, den kleinen, ich habe den kleinen, der in die Feuerwache passt mit Beleuchtung und Blaulicht und tralala und ja, den Kram habe ich halt, aber tatsächlich die letzten, boah, bestimmt 5, 6 Jahre ganz bewusst kein Lego-Produkt mehr gekauft. Nicht mehr, reicht. du kriegst halt tatsächlich bei anderen Herstellern viel mehr für dein Geld. Punkt. Und du hast?
Ich habe übrigens, ja, kriegt man, denke ich auch. Ich habe übrigens jetzt, oder wir haben die Entscheidung getroffen, dass wir jetzt wohl den Mercedes-Stern vorne beim 123er Krankenwagen, dass wir den covern sozusagen mit unserem Club-Logo. Da wird also ein 3D-gedrucktes, unser Club-Logo ist ja dieser, nicht der durchgestrichene weiße Geist, sondern in unserem Fall ein durchgestrichener Slimer. Das wird da vorne dann drauf thronen. Da habe ich dann hier mit einem Dremel versucht, das Ganze dann hinten so ein bisschen auszufräsen, dass der Stern eben da hinten reinpasst und dann, dass man das auch wieder abmachen kann, ohne den Stern jetzt zu beschädigen. Und dann ist mir allen Ernstes dieser ganze so Schleifstein da richtig auseinandergeflogen und da habe ich kleinste Drehzahl gehabt, habe ein ganz bisschen mehr gestellt und dann ist das Ding irgendwie geplatzt, mir aufs Bein gedonnert, habe ich mir dann erstmal ins Bein geschossen mit und dann war ich einfach nur froh und wie das so ist und das kann man ja auch übertragen in die gesamte Welt, auch gerade in die Autoschrauberwelt. Ich bin froh, dass es mir dass es mir nicht ins Gesicht geflogen ist, sondern nur ins Bein. Das wäre fatal gewesen. Also, nehmt Sichtschutz, also Augen, hier wäre das, also Schutzbrille und vielleicht auch ein ganzes Visier und Helm und ich weiß nicht was, schusssichere Weste und so, wenn ihr sowas macht. Wichtig, wirklich, Schutzkleidung, save life. Saves lives.
Ja, also tatsächlich gerade bei so drehenden Werkzeugen, also ich rede jetzt nicht von einem Akkuschrauber, aber Schleifscheiben, Trennscheiben, Flex und so weiter, das kann im wahrsten Sinne des Wortes richtig ins Auge gehen. Also ich habe tatsächlich schon gesehen, wenn so eine Schleifscheibe, ich hatte mal einen Kollegen, ich muss ihn kurz ausholen, wenn du, je nach Flex, ne? Also wir haben Akkuflex, klein, groß, mittel und gigantisch. Und wenn du diese mittlere davon, vielleicht sagt er jetzt die normalgroße, also nicht die mit den Mini-Akkus, sondern wirklich die mit der normalen 18-Volt-Geschichte, die kannst du halt auf dem Akku hinstellen, dann steht die halt. So, und wenn du die halt ausmachst, läuft die ja noch nach. Wenn du die hinstellst und die kippt in dem Moment um, da habe ich schon gesehen, wie bei der abfallenden Drehzahl so eine Schleifscheibe schon mal quer durch den Raum fliegt. Und dann kann man sich erahnen, wie eine unter voller Drehzahl abfliegt. Und das ist schon nicht ganz ohne. Klar, man muss immer vor allem Angst haben, natürlich, aber ich habe grundsätzlich vor, gerade an der Flex habe ich echt Respekt und das ist gar nicht so fein. Und was halt auch viele tatsächlich gar nicht wissen, dass eine Flexscheibe tatsächlich auch ein Ablaufdatum hat. Auf jeder Flexscheibe ist ein Monat und eine Jahreszahl eingeprägt, eingeschlagen. Und danach ist die wegzuschmeißen. Ich weiß, es interessiert viele nicht. Ich weiß, es wissen viele nicht. Aber unser ernst gemeinter Tipp, ich sag mal unser Tipp, achtet da drauf. Schmeißt den Rotz weg.
Das ist so, genau.
Also die werden brüchig.
Genau, die werden einfach porös und dann kann es sein, dass die einfach beim ganz normalen Flexvorgang, wo man nicht verkantet und nichts, dass die dann aber trotzdem knackt und losfliegt. Das ist genau das Problem. Und die Aufnahme von diesem Dremel ist in dem Fall auch so, dass man da eine kleine Schraube hat, dass man da einen Schleifkopf oben drauf setzt und dann mit der Schraube eben fixieren kann, das Ganze. Und es war so ein kleiner Steinschleifkopf, gibt es ja diese rosanen und grauen und hellblauen und sowas. So einer war das und der ist mir dann einfach, wie gesagt, geplatzt. Und auch da, ich weiß gar nicht, ob da irgendwelche MHDs draufstehen oder so, aber das ist auch schon uralt gewesen, das Ding, wirklich uralt. Und ich kann nur sagen, ich habe das mal eben so gemacht hier auf dem Schoß, mal eben so, mal das da rausfräsen und dann habe ich gedacht, Mensch, das geht ja gut. Und dann habe ich schön weitergemacht. Ich habe es nur mal probiert und habe dann schön weitergemacht. Naja, und dann ist das Ganze passiert. Und diese Aufnahme, die ist jetzt so, ich sag mal, ja, weiß nicht, die ist fast 90 Grad geknickt. Also von dem Schwung, dass die Scheibe sich gelöst hat, ist diese Aufnahme, diese Stange richtig weggeknickt. Also das ist da, was da für Gewalten gewirkt haben müssen. Allerdings muss ich gestehen, ich habe es auch gemerkt, weil mein Bein mir ganz schön wehtat, wie das da reingezimmert ist. Und naja, also Schutzbrillen, möglicherweise auch noch mehr, wie auch immer, die können helfen.
Halt noch mal gerade bitte diesen Schleifapparello, ja, mal ein bisschen, ja, so, okay. Dann mache ich da gerade mal ein Bild von, dann können wir das in den Podcast einfügen, in die Shownotes, da kann man dann ganz schön sehen, was damit passiert ist. Und ich speichere mir den Clip mal gerade ab, dass ich den euch dann online stellen kann. Dann seht ihr einmal ein bisschen Jörn und ein bisschen von dem Pinöpsel. Und dann seht ihr, was gemeint ist. Ja, tatsächlich hätte ich mir da auch gar keine Gedanken drüber gemacht, gerade bei diesen Dremel-Sets, die man ja früher, keine Ahnung, bei uns ist sowas mal vor 20, 30 Jahren angekauft worden und wenig benutzt, liegt ewig im Keller, dass natürlich auch diese Scheiben da, dass da was passieren kann, hätte ich jetzt tatsächlich auch sehr unbedarft gar nicht drüber nachgedacht.
Ja.
Ja, seid dabei bitte vorsichtig.
Und das MHD-Ding, was du gerade sagst bei den Flex-Scheiben, das ist mir durchaus bewusst. Habe ich aber auch tatsächlich nicht drüber nachgedacht, weil letztendlich ist es bei diesen Schleifköppen ja auch nicht anders.
Offensichtlich, ne? Also, ja.
Gut, vielleicht war die Drehzahl zu schnell, möglicherweise stand auf der Packung auch irgendwann mal drauf, bis zu welcher Drehzahl man die überhaupt nur betreiben darf, wenn du damit am Schleifen bist. Auch das habe ich natürlich, wenn du so ein Sortener-Koffer hast oder so, wo dann eben die Fächlein sind, wo dann diese ganzen verschiedenen Fräsköppe und Dremel-Tüdel da drin ist, da steht nicht mehr bei irgendwie, wie viel Drehzahl du da was nutzen darfst. Das wird da reingesteckt, das wird angemacht und dann wird gearbeitet. Und wenn das klappt, dann klappt es. Und wenn nicht, dann hat man eben unter Umständen so ein Pech wie ich.
Genau, wenn es nicht klappt, dann klappt es halt zusammen.
So sieht's aus.
Ich bin tatsächlich in der jetzt abgelaufenen Vor-Osterwoche, bin ich ein bisschen nach meinem Kombi geschaut und wollte oder werde auch gleich nach der Aufnahme den möglichst wieder komplettieren, um dann mal Richtung TÜV zu kommen. Und mir fehlen immer noch 3 Kabelanschlüsse vom Command bzw. vom Bose-System. Und da war ich halt auf der Suche nach 2 verschiedenen Anschlusspunkten. Was fehlt mir noch? Ich habe einmal beim 124er war es ein Hallsignal. Beim 210er ist es quasi ein Drehzahlimpuls des Hinterrades, das ans Command-System drankommt. Dann haben wir einmal die ganz normale Stromversorgung des Bose-Verstärkers und wir haben einmal, ich habe mich korrigieren lassen müssen, ich habe es immer Wake-Up-Signal genannt, ist es aber gar nicht. Es ist im Endeffekt eine Steuerspannung, die ursprünglich im Wagen nur verbaut ist zwischen Command und dem Antennenverstärker. Sprich, das ist eine blau-weiße Leitung, die geht vom Command hinten an den Verstärker, packt da 12 Volt drauf und dann weiß der Verstärker, oh, ich habe Strom, ich gehe an. Also es ist quasi wirklich kein Wake-up-Signal, sondern wirklich nur quasi Strom geben. Und mit diesem Signal arbeitet der Bose-Verstärker auch. Das heißt, das gleiche Kabelsignal, die gleiche Leitung wird mit an das Bose-System geschlossen. Und wenn du das Radio anmachst und dann die Antennenverstärkung Saft kriegt, merkt der Bose-Verstärker auf einem ganz gewissen Kontakt, oh, da ist 12 Volt an, also schalte ich die Endstufe mit ein. Sonst bleibt die Endstufe nämlich aus. Und diese Leitungen fehlen mir noch. Und ich war auf der Suche nach den sogenannten Z-Endhülsen. Mercedes hat halt überall im Auto in den Kabelkanälen, wo Leiter zusammengehen, gibt es sogenannte Endhülsen, wo verschiedene Leiter aufeinandergelegt werden, in der Regel verdrillt und verlötet und dann kommt da so eine Endkappe drauf. Und an diesen Punkten kannst du bei Nachrüsten von Sonderausstattung auch mit dran gehen. Also macht es tatsächlich relativ viel Sinn, wenn du es möglichst original nachrüsten möchtest, dass du diese Endhülsen suchst. Da gibt es Pläne, da gibt es Schaltpläne, da gibt es Laufwege, da kannst du halt gucken, wo die sind. Und diese Endhülse für dieses Steuersignal ist irgendwo unterm Fahrersitz zu suchen. Und das habe ich letzte Woche gesucht, nicht gefunden. Das ganze Kabel verläuft. Ich konnte es ganz gut analog am Schlachter nachgucken, weil am Schlachter sind logischerweise alle Teppiche raus und ich kann da komplett durch die ganzen ja, Kabelbahnen durchgucken, ein bisschen besser und einfacher als beim halb zusammengebauten Wagen, und kann halt sehen, dass diese Leitung komplett vom Radio bis hin zum Antennenverstärker ununterbrochen durchgeht. Das heißt, wenn in dem originalen Kabelplan des Commands von dieser Endhülse gesprochen wird, hast du diese Endhülse nur, wenn in deinem Fahrzeug schon original das Bose drin war, weil ansonsten hast du ein durchgängiges Kabel. So, also ist heute meine Mission heute, dieses Kabel zu trennen oder aufzutrennen, diesen Steuerimpuls damit dran zu löten, das Ganze wieder ordentlich, ja, zu isolieren, das in den Kabelkanal mit einzubringen, den Stromversorgungskontakt mit an den Sicherungskasten anzuklemmen, die Sicherung reinzusetzen und dann noch den Drehzahlimpuls quasi anzuklemmen. Der Drehzahlimpuls ist auch ursprünglich schon ganz normal auf dem Steuerkabelbaum mit drauf. Den muss ich nur noch umpinnen, sprich den einen Pin gegen den originalen tauschen, und dann wäre die Command-Bose-Nachrüstung soweit abgeschlossen, und da können die ganzen Teppiche wieder rein, die Sitze können wieder rein, die Mittelkonsole kann wieder zusammengebaut werden, und dann geht's hoffentlich so langsam, vielleicht kommende Woche Richtung TÜV, dass dann der Wagen auch mal wieder auf die Straße darf. Klingt nach sehr, sehr wenig, aber es ist doch ein bisschen, ja, was irgendwie die Arbeit in die Länge zieht tatsächlich. Vor allen Dingen, wenn du immer mit dem Kabelplan gucken musst, wo kommt das Kabel her, wo läuft es lang, wo ist diese Endhülse, weil es gibt Endhülsen, aber halt nicht auf diesem Leitungsstrang. Und dann haben wir halt rausgefunden, ja, wenn du diese Sonderausstattung nie gehabt hast, ist es wirklich nur ein durchgängiges Kabel. Und im originalen Kabelplan des Bose Soundsystems steht ja nicht drin, wenn sie das nachrüsten oder wenn es nachgerüstet ist. Nein, das ist ja der Kabelplan für, es ist verbaut. Und dann gibt es halt diesen Abzweig in dieser Leitung gar nicht. Den ich aber besuchen war.
Besonders interessant wird es, wenn dann irgendwann mal jemand da schon dran rumgefummelt hat und du dann irgendwie die Kabelfarben nicht mehr stimmen und. Wenn du da irgendwie dir einen rausbasteln musst oder hinbasteln musst mit irgendwelchen Kabeln, die da irgendwo schon improvisiert wurden.
Gut, das hast du ja ganz oft in früher bei den Älteren, die noch keinen Doppeldien hatten, sondern wirklich das einfache Radio, hast du ja ganz oft, dass die Leute die Kabel alle abgeschnitten haben, mit Lüsterklemmen sich da irgendwelche Adapter auf Panasonic, genau. Sony oder so gebastelt haben,
genau.
Weil sie zu geizig waren, originalen Adapter zu kaufen. Ne?
Ja. Gut, dann, ich sag mal, so ein Kabelbaum wird dann eher weniger rumgebastelt worden sein, aber wie gesagt, so direkt hinterm Radio, da wird's, ist es oft interessant, ja.
Früher. Ja. Was auch mega interessant ist, da habe ich direkt Sprachnachrichten an unseren Baureihe 210-Spezialisten geschickt. Ich habe halt den Kabelbaum auf der Fahrerseite geöffnet, beziehungsweise die Kabelkanäle, und habe nach diesem Kabel gesucht und fand ein braun, ich muss jetzt lügen, braun-grün, braun-schwarz, aber auf jeden Fall braun als Hauptfarbe, also ein Massekabel gefunden, was am Ende einfach blank war, die Adernenden umgeknickt waren und einfach mit originalem Wickelband von Mercedes umwickelt waren. Und das endet einfach da in diesem Kabelstrang. Und dann sag ich, hör mal, das kann doch nicht sein, da muss doch irgendeiner dran rumgefummelt haben, dass das so merkwürdig ist. Und dann kriegte ich erstmal nur eine lachende Sprachnachricht zurück. Mit dem Background, ihr müsst wissen, ich habe ja ein 4MATIC-Kombi und die 4MATIC sind ja in Graz fertig montiert oder entmontiert worden. Und er sagt, das ist komplett normal. Also wenn du ein Kombi oder generell einen 210er hast mit einem X im Fahrgestell, das markiert halt, dass das ein Grazer Fahrzeug ist. Die haben ganz oft irgendwelche Kabelbäume oder irgendwelche Komponenten geliefert bekommen, die halt gerade da waren, um damit die Autos fertigzustellen. Sprich, die haben einen Kabelbaum in dem Wagen offensichtlich bekommen, wo ein Leiter mit dran ist, den mein Fahrzeug gar nicht benötigt. Und dann wurden die Dinger einfach abgezwickt und hinten einfach abisoliert und fertig. Also das ist völlig normal. Also er hatte, ich glaube nach eigener Aussage, irgendwie mal was von mittlerweile irgendwie so mal 45 210er insgesamt mal gehabt, mit Schlachtung und so weiter. Also er hat schon einige Wagen zerlegt und sich genau angeschaut. Und er sagt, das ist völlig normal. Das ist komplett nichts Ungewöhnliches und kein Grund zur Sorge. Und ja, da ich ja ein sehr Original-Fetischist bei so Sachen bin und auch dann tatsächlich, wenn ich so Sachen nachrüste, möchte ich es halt original machen. Ich gehe wirklich hin, lege mir die Kabelbäume wieder zurecht, erneuere diese Wickelisolierung, die original immer umso strenger ist und so weiter und so fort. Ich mache das alles original. Also ich habe auch vorne am Kühler geht vorne ein Leiter. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht, was es für ein Kabel ist. Da ist auf jeden Fall auch dieses originale Wickelband drum. Das ist sich am Zoll auflösen. Das ist nicht mehr schön. Auch das mache ich neu. Einfach, weiß ich nicht, das gehört für mich irgendwie dazu. Es gibt größere und schlimmere Baustellen in dem Auto, natürlich, aber das sind so Kleinigkeiten, die mache ich dann auch mit, weil sie mich einfach stören. Und gerade wenn ich sowas unter Verkleidung schon mal vorbereite und reinlege, bei mir sind alle nachgerüsteten Kabelbäume, die sehen aus wie von Werk. Also ich würde behaupten, wenn selbst jemand, der sehr viel Ahnung hat, den Wagen zerlegt und reinguckt, würde er wahrscheinlich nicht sehen, dass es nachgerüstet ist. Und da möchte ich halt hin. Das ist mein persönlicher Anspruch an mich selber und das macht mir halt einfach Spaß. Ein anderer mag sagen, wie bekloppt, ist doch egal, aber ja, so bin ich halt in dem Falle.
Ja, würde ich sagen, das kann jeder dann, wenn du so meinst, dass du das so machen möchtest, ist doch gut. Und ich meine, es macht ja den Wagen auf gar keinen Fall schlechter.
Nee, ein bisschen schwerer, aber nicht schlecht.
Schwerer möglicherweise, genau, je nachdem, wie viel du da umzuwickelst. Aber ich finde es schön, dass es dann eben ein Wagen mehr ist, der dann eben, ich sag mal so, mehr oder minder den Kaufzustand dann irgendwann, also den möglichen Kaufzustand hat. Also insofern, dass eben da nicht irgendwelche Bastelei ist, das meine ich jetzt.
Ja, also tatsächlich so dieses typische, diesen Jahreswagenzustand oder dass man sagt, der sieht aus wie aus dem Laden, so wird der Wagen nie aussehen. Nein, fehlt mir tatsächlich die Zeit und auch tatsächlich da das Geld, was man dafür rein versenken müsste, da komme ich jetzt in den nächsten Jahren nicht dazu, dass der da mal so entsprechend aussieht, aber so Kleinigkeiten, wenn ich halt schon Sachen mache, die versuche ich dann nahezu original und ordentlich zu machen. Und auch in der Regel alles mit originalen Teilen oder zumindest sehr, sehr guten Teilen. Oder man findet halt auch raus, bei beispielsweise der Vorderachse wurden Teile getauscht, die gab es original gar nicht mehr. Dann haben wir dann geschaut, wer hat die original hergestellt und haben dann halt die Sachen teilweise noch bekommen. Oder sehr gebrauchte Alternativen, da sind wir dann drauf zurückgegriffen. Und das versuche ich halt. Also ich gehe jetzt nicht hin und nehme mir... Ich habe es einmal gemacht, tatsächlich damals aus Geldmangel. Da hatte ich hinten links war es, glaube ich, war der Fensterheber kaputt. Und ich habe mir für sehr kleines Geld auf Amazon so ein 18-Euro Fensterheber-Gestänge da geschossen, das Ding reingemacht. Und nach einem halben Jahr war das Ding auch kaputt. Also das bringt halt tatsächlich auch nichts. Wahrscheinlich gibt es trotz allem auch gute alternative Teile. Aber da gehe ich dann doch lieber auf ein gutes, gebrauchtes oder ein komplett originales und habe dann in der Regel Ruhe.
Ja, das meine ich auch mit, dass es eben nicht verbastelt in Form von, dass es die Originalteile sind, also dass der keinen Kaufzustand hat in Form von keine Gebrauchsspuren, das meine ich damit gar nicht genau, sondern dass es so ist, wie einfach mal wie die Idee des Wagens war. Ja.
Genau. Dann ganz schön, ich bin tatsächlich ja immer noch drauf, also nicht drauf und dran, da fehlt tatsächlich auch einfach nur, ja, der Markt. Ich möchte den Wagen ja gerne mit einer AMG-Optik ausstatten und du kriegst super, super, super schwierig die Verspoilerung. Da kommst du irgendwie, ja, selbst für viel Geld kommst du aktuell gar nicht dran. Also vor Modellpflege findest du aktuell sogar wieder Teile, auch komplette Sets. Aber mit Modellpflege wird es echt schwierig, wenn man nicht direkt einen kompletten Wagen kauft und das umbaut. Ist da natürlich auch die Frage, wie sinnvoll wäre das, das von einem Wagen umzubauen. Aber dann kommst du schon mal da an Teile dran. Einzeln ist das mega, mega, mega schwierig. Aber wenn alles gut geht, läuft mir ein sehr, 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 sehr gut erhaltener originaler AMG-Auspuff über die Füße. Und der wird dann zumindest schon mal an dem Wagen sein neues Zuhause finden. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir auch verspoilerungstechnisch da mal irgendwie weiterkommen. Aber dann hätten wir schon mal zumindest zwei AMG-Teile original an diesem Wagen dran, nämlich Felgen und Auspuff. Und auch sehr selten, mit originalen Papieren, mit originaler ABE, weil auch da war mir tatsächlich auch gar nicht klar, aber es ist eigentlich logisch, wenn man drüber nachdenkt, einfach nur drunter schrauben ist ja eigentlich nicht im Endeffekt original, aber beim originalen AMG war es natürlich auch eingetragen. Wenn du jetzt dieses gleiche Teil an das fremde, in Anführungsstrichen, Fahrzeug verbaust, brauchst du ein Gutachten. Und die haben sehr viele tatsächlich wohl auch gar nicht.
Also bist du auch noch voller Projekte?
Ja, das sind wir ja sowieso immer. Also fertig werden wir ja nie. Und neue Ideen und ja, Handlungsbereiche haben wir da ja immer. Und es ist auch noch viel viel, viel zu viel an dem Auto zu machen, was ich noch alles erledigen möchte. Und da reden wir noch gar nicht von irgendwie so Spielerei, wie die Alarmanlage wieder in Gang zu setzen, die grundsätzlich funktioniert. Problem ist, die Akkusirene, die bei dem Wagen verbaut ist, die ist platt. Da muss entweder eine neue Sirene rein oder der Akku muss getauscht werden. Da rede ich noch gar nicht drüber. Oder dass die Klimaanlage dicht ist sie wohl mittlerweile. Da hatten wir Probleme, dass die undicht war. Das haben wir gemacht. Klimakondensator haben wir getauscht. Dichtungen an Schlauchverbindungen getauscht. Wir haben den Klimatrockner ausgewechselt. Aber trotzdem stockt der Kompressor immer mal wieder. Wenn man den tatsächlich beim laufenden Motor mal anstupst, anschlägt mit dem Hämmerchen, läuft der mit. Also es wird wahrscheinlich die Magnetkupplung sein, die nicht mehr ganz in Ordnung ist. Der Kompressor scheint zu funktionieren, weil wenn er dann läuft, kühlt ja auch prima. Also läuft. Aber der Kompressor läuft ganz oft einfach nicht mit, weil er nicht angetrieben wird. Da müssen wir mal schauen, ob wir da mal die Magnetkupplung mal getauscht kriegen, ob wir da Ersatzteile für finden oder bekommen. Das sind halt im Endeffekt so Kleinigkeiten, ne? Und dann halt die Dachreling abdichten, verschiedene Roststellen müssen wir dran, hinten die Seitentaschen sind tatsächlich zwei Rostflecke mittlerweile, die als ja eigentlich einziges an dem ganzen Fahrzeug sind. Da werde ich mir aber direkt die ganzen Kofferraumwannen noch bestellen. Die sind seit Anfang diesen Jahres oder Ende letzten Jahres waren die auch wieder original lieferbar, auch für gar nicht so viel Geld. Ich glaube 150 Euro pro Seite, dann hast du die komplette Seitenwand zum Einschweißen, dass man das macht. Dann haben wir immer noch den vorderen Kotflügel auszutauschen, wo ich auch echt keinen guten Ersatz finde. Selbst wenn du nach einer fremden Farbe guckst, ich finde einfach keinen. Du findest in der Regel alles vor. Modellpflegeteile, die ich da nicht verbauen kann, wegen dem Blinkerloch. Dann muss die Stoßstange vorne immer noch wieder instand gesetzt werden. Nachdem sie repariert war, ist sie ja wieder kaputt gefahren worden. Und so dreht sich's einmal um den Wagen. Ne? Die Felgen müssten mal ein bisschen Liebe bekommen. Die sind nicht mehr ganz so schön. Die müssten mal aufgearbeitet werden. Der Innenraum ist nahezu in Ordnung. Das Holz bin ich ja gerade am Umbauen auf Vogelaugen Ahorn. Da fehlen noch das ein oder andere Teil. Das Armaturenbrett hat Risse. Habe ich aber eins hier, was noch in Ordnung ist. Aber das wird dann tatsächlich erst passieren, nachdem der Wagen beim TÜV gewesen ist. Und dann muss ich mal schauen, ob ich mit diesem Innenraumumbau noch vor August, vor den schönen Sternen loslege oder ob man das dann wieder dann versucht, über den Winter zu machen, weil das Armaturenbrett zu tauschen, da bist du ja echt beschäftigt. Also das ist echt schon ein Riesenaufwand, das alles rein und raus zu bauen. Also es geht, wenn du es schon mal gemacht hast, ist es in Ordnung. Das ist eigentlich doch trotz allem relativ übersichtlich, aber das machst du halt nicht mal eben in einer Stunde. Ne? Und wenn du das jetzt auseinanderbaust, auf Seite legst und in 3 Wochen dann das umbauen willst, dann ist das fatal. Also du solltest es schon an einem Tag vielleicht machen. Oder an 2 darauffolgenden Tagen. Also jetzt nicht damit tagelang dazwischen wieder Zeit vergehen lassen, weil dann weißt du aus dem Kopf nicht mehr, welche Schraube wo und welches Häkchen kommt wo rein. Und im Endeffekt, es erschließt sich schon, aber es ist einfacher, wenn man es hintereinander wegmacht.
Ja, das kenne ich wohl.
So sieht's aus.
So ist es. Dann gehst du quasi voller, obwohl jetzt so ganz konkret gehst du jetzt gar nicht ran an den Wagen, ne?
Doch, ich schmeiß jetzt gleich einen Lötkolben an, löt mir da meine Leiter zusammen und dann wird das Radio reingesetzt.
Stimmt, du sagtest ja, du wolltest ja am Wagen jetzt eigentlich was machen, ne?
Oh, dann gehen die Teppiche wieder rein, dann kommt die Sitze wieder rein, also aktuell hat er ja gar keine Sitze drin. Und ja, dann wird das Command reingesetzt, dann kommen die Holzverkleidungen rein und. Mal gucken. Wir haben noch früh heute.
Sehr gut, wollte ich sagen. Wir haben noch früh. Und ich glaube, wir sind jetzt schon tatsächlich so für heute erstmal durch, ne? Dann kannst du
genau. Wir haben ja mal wieder sehr, sehr, sehr aus dem Nähkästchen heute geplaudert, aber wir haben auch gesagt, auch das gehört bei uns beiden tatsächlich dazu. Und wenn wir ja schon an einem Ostermontag aufnehmen, dann können wir uns das ja mal rausnehmen, oder? Dann ist das jetzt so eine kleine Überraschungsfolge.
Dann können wir uns das auch durchaus ein weiteres Mal rausnehmen.
Ja, also ich hoffe nicht, dass das störend ist. Ich hoffe eher, dass es so ein bisschen zuträglich zu unserem normalen Content ist. Natürlich wollen wir euch mit Mercedes-Content versorgen, aber irgendwie gehören wir ja menschlich auch dazu. Und wenn wir schon jammern, dass sich Leute mit KI unterhalten und wir mehr von Mensch zu Mensch wollen, dann müsst ihr auch aushalten, dass wir ein bisschen so aus unserem Leben schwafeln.
So sieht's aus.
Würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, Also das, ich sag mal, ist vielleicht auch gar nicht schlecht, dass die Hörer und Zuhörer und Zuhörerinnen uns hier ein bisschen mal Stück weit dann auch kennenlernen und wissen, wer überhaupt hier erzählt, was wir hier mit den Autos machen und nicht machen. Das
Ich
macht ja
denke
schon
halt
Sinn.
auch, dass das dazugehört. Und ja, also was willst du da groß drum rumreden? Also wir haben ja schon immer gesagt, wir wollen uns halt nicht groß verstellen. Und es ist ja einfach so, dass wir da ganz, ganz locker mit umgehen. Und wenn wir dann halt mal im Redefluss sind, dann ist es halt einfach so, dass man dann auch schon mal querbeet so ein bisschen über andere Dinge redet, die uns gerade beschäftigen. Und
Ja,
ja,
das
ich
ist ja
bitte euch, das nachzusehen.
auch dieses Bastel, ich sag mal, diese Bastel-Stories, die wir dann ja auch ganz gerne mal loswerden, von wegen hier mit Schutzbrille und so weiter. Das sind ja Erlebnisse, die ja auf die gesamten Bereiche zu übertragen sind. Das ist ja jetzt, ich meine, mir ist es passiert bei meinetwegen Dingen, die ich im 3D-Druck jetzt hier noch bearbeitet habe, dass sie dann am Mercedes da an dem 123 da angebaut werden können. Aber sind ja alles Dinge, die sind ja direkt zu übertragen auf die Schraubertätigkeiten auch am Auto. Also es ist ja nichts anderes.
Ja, das denke ich doch auch. Also das ist doch ganz normal bei sämtlichen handwerklichen Dingen, dass man da dann ein bisschen drauf achtet, was man irgendwie wie in die Hand nimmt.
Genau.
Und das kann man ja aus allen Bereichen einfach übertragen.
Und wenn wir dann schon so dämlich sind und das selber nicht beherzigen und das auch noch schief geht, dann reden wir natürlich gerne darüber und geben diese Erfahrung, diese schmerzhafte Erfahrung auch gerne weiter, dass es euch erspart bleibt. Also wir werfen uns quasi vor jedes fahrende Auto, damit ihr es nicht müsst, und wir sagen euch, wie es ist.
So, das hast du ganz gut gesagt. Ich würde sagen, das haut so hin. Und in dem Sinne wünschen wir euch heute an dem noch ja, ablaufenden Ostermontag noch eine schöne Osterzeit,
Jawohl.
beziehungsweise, wenn ihr es hört, eine schöne Osterzeit gehabt zu haben, ein paar ruhige Tage. Und wir hören uns dann wie gewohnt in der nächsten Woche wieder. Danke fürs Reinhören und Einschalten. Und jetzt dürft ihr abschalten.
Jawohl, bis dann. Tschüss. Und ich. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Es bedeutet uns unglaublich viel, dass ihr zugehört habt. Und wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung und eine Rezension. Das hilft uns enorm weiterhin, spannende Inhalte zu liefern. Und falls ihr nicht wisst, wie das geht, schaut gerne auf www.mb-baureihen.de/podcast vorbei. Dort haben wir eine einfache Anleitung für euch. Vergesst auch nicht, den Podcast kostenlos auf eurem Podcast-Player zu abonnieren. So verpasst ihr keine zukünftigen Folgen und für uns verbessert sich das Ranking. Erzählt gern euren Freunden und Bekannten von uns und empfehlt uns weiter. Wir sagen Danke. Und bis zum nächsten Mal.